Als nächstes kommt eine Premiere. Wir haben nämlich das erste Mal einen Fremdsprecher in einem unserer Hauptkategorien und in dem Fall in der Arzneimitteltherapie. Die liebe Ines hat sich bei uns gemeldet und hat einen Themenvorschlag gemacht und hört einfach mal selbst.
Ich habe hier jetzt die Ines zu Gast und Ines, möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Ines, bin Weiterbildungsassistentin in der Unfallchirurgie und werde heute mal hier so ein bisschen einen kleinen Beitrag mit beisteuern.
Ja, Ines und ich kennen uns von der Uni. Wir haben zusammen als Tutoren in dem Notfallpraktikum unserer Uni gearbeitet und haben uns dann nach dem Studium, wie das so ist, aus den Augen verloren. Und plötzlich bekam ich eine E-Mail, dass sie unseren Podcast hört und dann hatte sie auch gleich einen Themenvorschlag, nämlich perioperative Antibiotikaprophylaxe. Und ja, das fand ich natürlich sehr spannend und habe sie dann überredet, dass sie das vorbereitet und viel mehr überreden musste ich, dass sie das auch selbst einspricht.
Das ist die Gegenwehr.
Aber ich finde, es gibt viel zu wenig Frauen im Podcast. Podcast-Welt ist gerade in der Medizin doch sehr männerdominiert. Der einzige Frauen-Podcast in der Medizin, der mir einfällt, sind die Evidenzgeschichten und die Jungs von Übergabe, beziehungsweise die Mädels von Übergabe. Ist ja ein gemischter Podcast. Also schön, dass du da bist, Ines.
Ja, warum ich das hier heute mache, ist im Rahmen von so einem Antibiotic Stewardship-Vortrag gewesen, von einem Anästhesie-Chefarzt, ich glaube aus Wittmund, und der hat einen wunderschönen Vortrag gehalten, wobei so viele Faktoren drin vorkamen, die mir noch gar nicht bewusst waren. Und ja, die Antibiotic Stewardship ist ja so ein sinnvolles Verfahren, um Antibiotika insgesamt effizient einzusetzen, Kosten zu sparen, unnötige Resistenzen zu vermeiden. Und gerade im Rahmen der perioperativen Antibiotika-Prophylaxe gibt es da, glaube ich, noch ganz viel zu machen in dem Bereich.
Ines, warum ist denn eine perioperative Antibiotikaprophylaxe überhaupt sinnvoll? Also, warum wollen wir das machen?
Also, wir wollen ja vor allen Dingen die Keimmenge reduzieren, aber das entbindet natürlich nicht von jeglichen normalen Hygienemaßnahmen bei der Sache. Und es ist wirklich schön belegt, dass sich die sogenannten postoperativen Wundinfektionen, im Englischen spricht man immer von Surgical Site Infections, entweder SSI oder SSI abgekürzt, um die, ja, den prozentualen Anteil da dort deutlich zu reduzieren. Und das ist schon so, dass das ein sehr relevantes Problem ist. Also wenn man sich die nosokomialen Infektionen anschaut, sind die postoperativen Wundinfektionen dort derzeit nach dem Zahlen des Nationalen Referenzzentrums von 2017 an erster Stelle mit 24,3%. Also danach kommen dann die Atemwegsinfekte und die Harnwegsinfekte. Mhm. Und wenn man da jetzt sich so das mal hochrechnet, ich habe jetzt nur so Zahlen von 2006, da haben wir in Deutschland 12,7 Millionen OPs durchgeführt. Wenn man sich so überlegt, 82 Millionen, ja. Da haben wir ungefähr jeden Zehnten operiert in 2006. Infektionszahlen von 1,8%, also da sprechen wir jetzt, wenn wir jetzt mal reelle Zahlen nehmen, von 225.000 postoperativen Infektionen.
Das ist schon ordentlich,
Das ist ordentlich und davon sind wohl auch 4.000 dran verstorben. Mhm. Also das ist schon ein relevantes Problem, also einerseits an erster Stelle, ja, der nosokomialen Infektionen. Bisschen rotiert das wohl immer auch mit den Atemwegsinfekten so.
Ja, das sind ja eher so Anästhesisten auf Intensivstationen und Langzeitbeatmete.
Genau. Jetzt ist ja die Frage, wann sprechen wir überhaupt von einer sogenannten SSI oder Surgical Site Infection. Also mein Englisch ist auch nicht so.
Das kennen wir gut.
Also wenn eine Infektion auftaucht an der Inzision, also eine Inzisionsinfektion unterhalb von 30 Tagen nach der Operation oder halt bei Endoprothetik spricht man bei unter einem Jahr quasi nach dem Eingriff. Weil Infektion von einer SSI.
Weil die sich einfach auf den Flächen des Implantats absetzen, ja.
Zum Beispiel, genau. So, und jetzt gibt's ja noch so ein paar Möglichkeiten, halt das zu reduzieren. Und so gerade Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut, die Kringo, die sind der Meinung, dass man, wenn man jetzt hier wirklich diese infektionspräventive Maßnahmen komplett ausschöpfen sollte, also nicht nur die perioperative Antibiotika-Prophylaxe, sondern auch modifizierte OP-Verfahren, verbesserte Hygienemaßnahmen, die Raumluft, Verbesserung im OP, dann könnte man so ungefähr 25-33% dieser nosokomialen Infektion vermeiden.
Okay.
Ja, aber häufig wird halt, ja, so die Antibiotika-Prophylaxe auch so ein bisschen nach Bauchgefühl eingesetzt und da wollen wir heute mal so ein bisschen mehr Wissenschaft reinbringen, also weil das häufig
finde ich super.
Falsches Medikament, falscher Zeitpunkt, falsche Dosis, falsche Dauer, das ist eine große relevante Sache und dementsprechend manche Sachen relativ unreflektiert angewendet werden.
Das stimmt, das glaube ich auch.
So, da ist man der Meinung, dass insgesamt von den Antibiotika, die angewendet werden, ungefähr 5 Tonnen tatsächlich eingespart werden können.
5 Tonnen?
Ja, allein durch nicht fortführen der Antibiotika-Prophylaxe im OP wäre eine Menge einzusparen.
Okay, wie viele Antibiotika-Tonnen werden denn so im Jahr eingesetzt, wenn du sagst, 5 Tonnen können eingespart werden? Hast du da eine Zahl?
Ungefähr 41.
41 Tonnen, okay. Ja. Also es ist schon ein Achtel, ist ja schon relevant.
Eben drum. In der Prophylaxe ungefähr werden ja nur 21% der Antibiotika angewendet und davon 14% perioperativ. Also der Rest ist natürlich dann für Behandlung von irgendwelchen Infektionen, die entweder mitgebracht wurden oder nosokomial.
Ja, als Anästhesist fragt man sich ja manchmal, welcher Eingriff braucht denn jetzt überhaupt eine Antibiotika-Prophylaxe und welcher nicht? Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, natürlich. Es gibt natürlich Empfehlungen von verschiedenen Berufsgesellschaften, die pro konkreten Eingriff eine Antibiose empfehlen oder nicht. Aber so ganz konkret kann man das in vielerlei Fälle auch nicht sagen, weil das ja von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Einerseits dem gewissen OP-Risiko im Rahmen von Art des Eingriffes oder patienteneigene Risiken, die da so mitgebracht werden. Also kann man das in manchen Fällen, ja, ich sag mal so, nicht komplett. Ja, wie halt immer in der Medizin. Nee.
Es gibt kein Immer. Ja.
Kein Immer und kein Nie in der Medizin. Ja. Und zum Beispiel kann man ja verschiedene Eingriffe anhand der sogenannten Wundklassifikation einteilen. Also wäre zum Beispiel, das sind 4 Punkte, also dementsprechend 1 wäre die aseptischen Eingriffe. Also das heißt zum Beispiel eine Leistenhernie oder ähnliches. Es ist gut desinfizierbar, nicht kontaminierter Patient, also dementsprechend aseptischer Eingriff, wäre prinzipiell eigentlich ein Patient, der nicht unbedingt eine Antibiose benötigen würde, wenn nicht besondere Sachen auftauchen sollten. Zweitens wären die sauber kontaminierten Wundklassifikationen, also das wäre zum Beispiel Urogenitaltrakt, also wir haben eine Normalflora in dem Bereich, die macht sonst nichts Böses, aber wenn wir reinschneiden, könnte das zu Problemen geben. Das wäre so, ich sag mal so, der Präzedenzfall für eine perioperative Antibiose. Dann gibt es natürlich die kontaminierten Wunden. Das wäre zum Beispiel eine offene Fraktur oder wenn jetzt auch irgendwas perforiert ist oder insgesamt der Patient zum Beispiel ein Hautbild bietet mit, was weiß ich, einer Psoriasis, also dass man davon ausgehen kann, dass man diese Keime nicht komplett auf null reduziert kriegt. Also das wäre, ich sag mal so, auch zwar noch eine perioperative Antibiotika-Prophylaxe, aber man muss den Cut ja auch dann ziehen, dass man eventuell auch ja schon therapiert, gerade wenn zum Beispiel eine offene Fraktur vorliegt. Das ist jetzt nicht mehr jetzt nur die Prophylaxe, sondern auch im Nachhinein auch eine Therapie. Viertens wären die schmutzigen, infizierten Wunden und da ist ja infiziert schon mit drin, also das heißt, wir sind dann im Bereich der Therapie, also auch keine regelliche Prophylaxe mehr. Das hatte ich ja eben gesagt, aseptisch muss nicht unbedingt eine Antibiose erfolgen, aber es gibt natürlich auch einige Risiken, wie zum Beispiel, ich meine, wenn wir am Spinalkanal oder am Gehirn operieren, muss man was sagen. Das sind so Ecken. Da ist der Keimstatus also gut desinfizierbar, kaum irgendwas vorliegend. Aber sollte in dem Fall natürlich eine Infektion sich ausbreiten, wäre das natürlich für den Patienten fatal. Das heißt, auch bei den aseptischen Fällen kann eine perioperative Antibiotika-Prophylaxe erfolgen. Mhm. Besonderheit sind jetzt zum Beispiel Patienten, die im Rahmen der OP ein Implantat bekommen. Also immer wenn wir ein Implantat in den Patienten setzen, braucht man deutlich weniger, ich sag mal so, kolonieformierende Einheiten eines Bakteriums, um eine Infektion auszulösen, als wenn kein Implantat vorliegt. Und da gibt es so ein paar Zahlen, zum Beispiel beim Staph aureus ist es so, dass man ohne Implantat 10 hoch 6 von kolonieformierenden Einheiten pro Milliliter braucht. Hat man nur noch ein Implantat, dann reduziert sich das Ganze auf 10 hoch 2. Also von 10 hoch 6 auf 10 hoch 2, das ist ja eine deutliche Änderung. Und dementsprechend ist natürlich alles, was mit Implantat einhergeht, ob es jetzt ein Stent in einer Herz-Thorax-Chirurgie ist oder eine Endoprothese, natürlich ein deutlicher Unterschied. Dann bringen natürlich Patienten auch einige Risiken mit. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Alter können wir nicht richtig beeinflussen, den Diabetes mellitus, ja, also den Blutzucker kann man zwar schön einstellen, aber man kann ihn nicht wegzaubern. Die Immunkompetenz, wenn man jetzt verschiedene hämatologische Erkrankungen hat oder Tumor oder ähnliches, Übergewicht, Drogenabusus, Rauchen, vorangegangene Antibiotikatherapien sind natürlich auch einige Sachen, die der Patient mitbringt und dementsprechend das Risiko für eine postoperative Wundinfektion oder Wundheilungsstörung sozusagen.
Lassen sich im elektiven Bereich vielleicht noch optimieren, wenn man das, wenn man die Zeit hat, aber im Akutbereich
nicht mehr. Ja, noch so ein paar Risiken, die man noch mal sagen, ja, also Notfalloperationen ist eh immer mit einer erhöhten Infektionsgefahr einhergehend, wenn man jetzt zum Beispiel einen vorbestrahlten Patienten hat oder allein auch die Erfahrung des Chirurgen ist
klar.
auch so ein bisschen.
Also das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist ja auch die Operationsdauer hängt ja krass von der Erfahrung des Chirurgen ab.
Genau, Operationsdauer über zwei Stunden ist auch noch so eine Problematik. Und allgemein, wo wir natürlich auch beide dran kämpfen können, ist die Unterkühlung des Patienten, um die zu verhindern.
Wenn die Chirurgen dann anfangen zu meckern.
Es ist sehr warm unter einer Röntgenschürze. Also.
Ja, das ist mir absolut bewusst. Aber wenn denn der Warm Touch natürlich noch genau zu euch pustet und nicht zu mir. Aber für den Patienten und für die Gerinnung und für die Infektionsprophylaxe ist es halt doch wichtig.
Genau. Postoperativ kann man noch einmal sagen, also natürlich, wenn je mehr Drainagen oder Zu- und Abgänge man an diesen Patienten hat und je länger man die liegen lässt, ist natürlich auch die Gefahr erkennt. Das ist eine schöne Liste von der Paul-Ehrlich-Gesellschaft von 2010 und die hängen wir auch mal mit in diese Shownotes mit ein. Die sind der Vollständigkeit halber. So, jetzt geht es ja aber eigentlich mehr darum, dass wir diese Antibiotika sinnvoll einsetzen wollen. Also dementsprechend muss man natürlich diese verschiedenen Risiken mit einbeziehen. Aber das Wichtigste, was man erstmal sagen kann, es ist eine eigentlich in den meisten Fällen einmalige Gabe, die postoperativ nicht fortgeführt werden. Es sei denn, wie gesagt, wir haben stark kontaminierten Bereich und eine Infektion vorliegend, dementsprechend da, das sind die Fälle, wo man mal fortführen kann, aber sonst ist es eigentlich auf die Operation, ja.
Also außer bei den schmutzigen Wunden oder bei den offenen Frakturen gibt es eigentlich keinen Grund.
Keinen Grund, das irgendwie weiterzuführen. Dementsprechend, da lässt es sich gut anfassen, also dementsprechend darauf zu achten, dass die nicht unreflektiert fortgeführt werden. Mhm. Man liest ja sowas wie Antibiose bis zum Fadenzug oder irgendwie sowas, das ist, kann man dementsprechend nicht so ganz begründen.
Man kann eigentlich sagen, um es mal deutlich zu sagen, das ist Quatsch.
Es ist Quatsch. Es bringt nichts. Auch die Studienlage ist dort eindeutig. Also es lässt sich nicht verbessern. Man hat nur das Risiko für mehr Resistenzbildung, erhöhte Kosten, Nebenwirkungen oder wunderschöne pseudomembranöse Colitis beim Patienten. Und das machen ja auch immerhin 6,6% der nosokomialen Infektionen so ein schönes Clostridium difficile aus. Also dementsprechend, das hat nur negative Folgen.
Und jetzt nach meiner Zeit in der Inneren kann ich sagen, da gibt es auch Fälle, die sich wirklich, wirklich schwer behandeln lassen, wo die Patienten wirklich lange drunter leiden unter diesen Clostridien.
Das ist, denke ich mal, ein sehr relevantes Problem.
Ja.
Jetzt gibt es so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, jetzt haben wir den Patienten, der hat irgendwelche Bioklappen und ähnliches gekriegt und sollte eigentlich auch eine Endokarditis-Prophylaxe geben, also sind in meisten Fällen auch ja Penicilline, die man da anwendet und dementsprechend passt sich das immer sehr gut mit unseren, in den meisten Fällen sind es ja auch Cephalosporine oder Beta-Lactam-Antibiotika, die wir einsetzen bei der perioperativen Antibiotika-Prophylaxe. Das heißt, die Endokarditis-Prophylaxe braucht dann in den meisten Fällen nicht mehr durchgeführt werden. Gut. Die können wir in den Hintergrund.
Ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal betonen möchte, wenn ein Beta-Lactam zur perioperativen Antibiotika-Prophylaxe eingesetzt wird, dann ist eine separate Endokarditis-Prophylaxe überflüssig.
Genauso, wenn der Patient zum Beispiel anbehandelt ist mit einem Antibiotikum und das passt zufällig auch zu unserem Keimspektrum, was uns in dieser Operation erwartet, dann kann das auch als perioperative Antibiotika-Prophylaxe genutzt werden. Wenn das nicht zusammenpasst oder aus wirklich einem ganz anderen Bereich kommt, dann wird zusätzlich die perioperative Antibiotika-Prophylaxe gegeben. Mhm. So, jetzt muss man sich ja noch überlegen, welches ist das ideale Antibiotikum, was wir geben. Das hat ein schmales Erregerspektrum. Also das heißt, es soll nicht der Rundumkiller sein, der die komplette Normalflora des Patienten erfasst, sondern nur in diesem Bereich, wo wir operieren, soll es auch wirken in dem Bereich. Die Bakterien erfassen, die da drin sind. Also dementsprechend sollte es möglichst eine lange Halbwertszeit haben, wenn es geht, Bakterizid wirken und gute Gewebespiegel im Operationsgebiet Fachgebiet aufweisen. Wenn es denn zudem noch nebenwirkungsarme und kostengünstig wäre, dann wäre es natürlich das Optimum. Jetzt
kann also es gibt nicht one fits all.
Nein, nein, nein. Also dementsprechend, ich kann auch jetzt nicht hier komplett ansagen, bei dem Eingriff, dieses Medikament, da gibt es, ich sag mal so, jede Berufsgesellschaft hat ihre eigenen Empfehlungen in dem Bereich und man sollte das natürlich auch so ein bisschen wie diese Tarragona-Strategie fassen. Also man sollte nach lokalen Erregern und der lokalen Resistenzlage natürlich diese Medikamente auch einsetzen. Also look at your patient, listen to your hospital. Und was ich sagen kann, ist, die Infektionen, die auftauchen, die erfassen die normale Körperflora, die in den verschiedenen Bereichen stattfinden. Das heißt, wenn man sich jetzt die Abdominalchirurgie anguckt, dann sind das häufig Enterococcus-Spezies und E. coli, die da die Infektion ausüben. In der Herzchirurgie ist es gerne Staph aureus, genauso wie bei uns in der Unfall- und Unfallchirurgie und in der Orthopädie. Die Urologen kämpfen so ein bisschen mit dem E. coli und den Enterokokken, aber auch den Staph aureus, je nachdem, in welchem Bereich man und da arbeitet. Dementsprechend werden gerne Cephalosporine der ersten und zweiten Generation angegeben, also sowas wie ja, Cefuroxim oder Cefazolin, aber auch gerne Aminopenicillin, also zum Beispiel Ampicillin und Beta-Lactamase-Hämmer.
Ja, das ist, trifft ganz gut unser Krankenhaus. Ich glaube, dass es auch ganz gut ist. Die Unfallchirurgen nutzen eigentlich standardmäßig Cefazolin bei uns. Die Allgemeinchirurgen, wenn nicht keine anderen Risikofaktoren vorliegen, Cefuroxim. Bei zusätzlicher Eröffnung des Darmes dann noch mit Metronidazol in Kombination.
Also wenn im unteren GI-Trakt, ja, da hat man ja gerne auch die Anaerobie, also dementsprechend auch mal Gramnegative im Bereich, der muss mit abgedeckt werden, also Metronidazol mit rein oder halt tatsächlich mal die dritte Generation der Cephalosporine mit Ceftriaxon, Cefotaxim. Aber dann hat man natürlich auch immer gerne auch die Rate von erhöhten MRGN, also den multiresistenten gramnegativen Erregern, die man ja auch nicht benachteiligt.
Und die ein echtes Problem in der Therapie, wenn also eine gramnegative Sepsis ist, jeder, der es schon mal gemacht hat, ist wirklich schwer zu therapieren. Also weil die Resistenzen einfach dich überrennen.
Und drum. Jetzt haben wir so ein bisschen, wer kriegt ein Antibiotikum ungefähr? Welches Antibiotikum soll man einsetzen? Also wie gesagt, komplett kann ich das hier leider keinem abnehmen.
Nein, nein.
Jetzt ist die nächste Sache, wo wir uns mit beschäftigen könnten, der Zeitpunkt der Gabe. So, und das ist ja dann immer so, man kommt vielleicht in den OP-Saal rein und fragt sich, hat man denn die Antibiose schon drin? Dann wird ganz hektisch irgendwo in der Schublade gekramt irgendwie und das ist natürlich auch immer so gerne so ein bisschen Konfliktpotenzial, also dementsprechend. Aber wir wollen halt zum OP-Schnitt wirksame Spiegel im Blut und Gewebe erreicht haben. Dementsprechend ist der optimale Zeitpunkt ungefähr zwischen 30 und 60 Minuten vor Schnitt. Das heißt, man sollte da schon rechtzeitig dran gedacht haben, das Antibiotikum da reinzubringen. Es gibt, das ist abhängig von natürlich auch vom Medikament, was wir geben, das Beta-Lactam ist halt relativ gut gewebegängig, das ist schnell da, aber wenn ich zum Beispiel sowas wie Vancomycin eingebe, dann muss das 60 Minuten vor Schnitt wirklich schon drin sein im Patienten, weil das sehr, sehr schlechte Gewebespiegel sonst bietet in dem Bereich.
Du hast absolut recht, das ist gerade dann häufig ein Anästhesie-Organisationsproblem, das zu geben, was man ja, oder was ich nicht will, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, ist, dass die Antibiotika-Prophylaxe während der Einleitung laufen zu haben, weil wenn doch eine allergische Reaktion auftritt und ich mir da während der instabilen Phase der Narkoseeinleitung noch ein zusätzliches Problem baue, das möchte ich nicht. Meine persönliche Lösung zurzeit ist, ich hänge es immer direkt nach Einleitung, also wenn der Tubus sitzt und der erste Blutdruck wieder vernünftig gemessen ist, lasse ich es dann anhängen. Mit Lagerung und Abwaschen sind dann die 30 Minuten meistens um. Für Vanco müsste man tatsächlich überlegen, ob man es...
Muss man irgendwie vorweg schon planen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie irgendwo in einer Holding Area oder ähnliches. Da müsste das dann schon quasi gegeben werden. Also gerade auch, ich habe jetzt Daten gelesen von Ciprofloxacin, sollte man das tatsächlich mal gegeben haben zur perioperativen Antibiose, sollte das sogar 120 Minuten vor Schnitt gegeben werden. Okay. Wenn man natürlich jetzt, mal angenommen, ihr habt einen instabilen Notfallpatienten und ihr wuselt und drückt da noch ein ZVK und noch große Zugänge rein und fahrt in den Saal, ich sag mal so, dann kann man es auch, ich sag mal so, verspätet geben, aber was definitiv keinen Sinn mehr macht, wenn wir den Patienten meinetwegen komplett verschlossen haben, wollen gerade rausfahren, dann noch die Antibiose anzuhängen, also das macht überhaupt jeglich keinen Sinn mehr in dem Bereich, dann ist der Zug abgefahren. Also das sagen auch eindeutig die Daten, also gerade auch von Krankenhaushygiene up to date, haben Studien gezeigt, dass sollte man vor 2 Stunden präoperativ das Antibiotikum angehängt haben, hat man deutlich erhöhte Wundinfektionsraten und auch noch verspätet angeben, hat man auch noch erhöhte Raten, aber so wirklich der beste Bereich ist sozusagen 0 bis 2 Stunden präoperativ mit der geringsten Rate.
Das, glaube ich, kann man auch nochmal herausheben. Wenn nach dem Hautschnitt noch Antibiotikum gegeben wird, dann steigt die Infektionsrate wieder.
Dann steigt die Infektionsrate wieder an. Also da sind die Studien.
Das muss man sich, glaube ich, erstmal bewusst machen, dass man damit schadet. Nicht nur, dass es nichts nützt, sondern dass man damit wirklich schadet.
Genau. Also dementsprechend kann man festhalten, 30 bis 60 Minuten vor Schnitt, das muss man im Hinterkopf haben. Alles Weitere erhöht halt die Raten und das muss man sich so überlegen. Ja, jetzt ist natürlich die nächste Frage, welche Dosierung verwende ich da? Und da kann ich natürlich die Standarddosis, die ich sonst IV geben kann, auch benutzen. Aber jetzt haben wir natürlich auch häufig Patienten, die etwas kräftiger sind, also dementsprechend adipös sind. Da ist natürlich, da haben sich viele Leute schon Gedanken drüber gemacht, wie man da was anwenden kann. Und dementsprechend, da gibt es auch wunderschöne Leitartikel, irgendwie, den werden wir auch noch einmal verlinken. Den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Aber dennoch gehen die Empfehlungen so ein bisschen auseinander. Also manche sagen schon ab 80 Kilo erhöhte Dosis geben oder erst ab 120 Kilogramm. Aber man muss sich immer überlegen, dass in den Packungsbeilagen stehen Empfehlungen für 70 Kilo drin. Also dementsprechend, wenn man 120 Kilo hat, kommt da nicht mehr so viel an. Aber natürlich auch, wenn ich jetzt das unendlich erhöhen, geht natürlich auch nicht. Also wir bewegen uns in dem Bereich von Off-Label-Use, in dem Bereich, weil es da gar keine Empfehlung für gibt. Aber man kann so ein paar Standardempfehlungen geben. Die sind abhängig vom Medikament, was wir geben. Und da müssen wir einmal kurz auf die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik eingehen. Also manche sind jetzt vielleicht schon eingeschlafen zu diesem Zeitpunkt. Also Pharmakokinetik wissen wir noch.
Das denkst du als Unfallchirurgin, ich als Anästhesist lausche ganz gespannt.
Also noch einmal kurz die Zusammenfassung. Also Pharmakokinetik ist das, was macht der Patient mit dem Medikament, also insgesamt die Aufnahme, die Verteilung und Ausscheidung des Medikamentes. Und Pharmakodynamik ist das eigentlich, was das Medikament mit dem Körper macht und eigentlich spezifischer auch mit dem Erreger, der ja im Körper herrscht. Also da haben wir noch einen ganz anderen Bereich, also als die anderen Medikamente, die wir sonst so eingeben. Also und dementsprechend, wenn wir einen adipösen Patienten haben, hat er natürlich auch einen größeren Bereich wirklich der Masse an Fett, was er mit sich bringt und dementsprechend hat er ein ganz anderes Verteilungsvolumen, gerade im Bereich der lipophilen Medikamente. Also wir verlinken das auch, welche Medikamente eher lipophil und welche hydrophil sind, aber gerade die lipophilen verteilen sich wirklich deutlich mehr und dementsprechend kann es dazu kommen, dass wir wirklich viel zu geringe Wirkstoffspiegel haben und das sollte man natürlich bedenken. Die nächste Sache ist natürlich die Pharmakodynamik im Patienten, das heißt, wenn wir Medikamente anwenden, gerade bakteriostatische, bakterizide, haben die unterschiedliche Wirkkinetik und die großen zwei sind eigentlich so die, ich sag mal so, zeitabhängige Kinetik und die konzentrationsabhängige Kinetik. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben jeder Erreger hat so eine sogenannte minimale Hemmkonzentration. Das heißt, so viel Medikament müssen wir geben, bis ungefähr 90% dieser Keime abgetötet sind. Das ist ein fiktiver Wert, der so ein bisschen in vitro hergestellt wurde. Und es gibt Medikamente, gerade die Beta-Lactam, kann man noch einmal wieder dazu nennen, die haben eine zeitabhängige Kinetik. Das heißt, wie lange das Medikament überhalb dieser minimalen Hemmkonzentration, also MHK quasi, gegeben wird, desto besser wirkt es. Das heißt,
man spricht da immer von der Area under the Curve. Also wenn man sich so eine Kurve vorstellt, oben ist der Peak, das ist der Gipfel und dann fällt das so langsam ab und alles, was unterhalb dieser Kurve ist und überhalb der minimalen Hemmkonzentration, ist der Bereich, wo die Bakterien effektiv bekämpft werden.
Genau, denn die besonderen, also konzentrationsabhängigen Medikamente, das sind vor allen Dingen ja so Gentamicin, also die Aminoglykoside, die kann man da besonders nochmal nennen, und die Fluorchinolone, also Levo und Ciprofloxacin, die wirken halt am besten, je mehr man davon gibt. Geht natürlich auch nicht bis ins Unendliche. Also so viel hilft, viel klappt, also nicht so ganz in dem Bereich. Aber da muss man auf jeden Fall bedenken, dass man die Dosis anpasst. Mhm. Ne? Also bei einer Antibiotikatherapie kann man im Nachhinein Plasmaspiegel bestimmen, gerade bei Gentamicin oder ähnlichen. Mhm. Aber natürlich bei unserer perioperativen Antibiotika-Prophylaxe trifft das ja nicht zu, weil wir in den meisten Fällen ein bis manchmal auch zweimal Gaben geben.
Ja.
Also dementsprechend alles, was konzentrationsabhängig wirkt, braucht eine ordentlich angepasste Dosis.
Was ja sehr spannend ist, auf Intensivstation fangen wir jetzt ja zurzeit an, oder was fangen an, aber die letzten Jahre sind dadurch geprägt, dass wir die Antibiotika nicht mehr bolusweise geben, sondern kontinuierlich.
Kontinuierlich,
ob das irgendwann im OP auch Einzug hält, weil eigentlich macht es ja von der Pharmakokinetik viel mehr oder auch Dynamik viel mehr Sinn, die einmal aufzusättigen und es dann gerade bei langen OPs einfach kontinuierlich nebenher laufen zu lassen.
Genau, also dementsprechend konzentrationsabhängig eher eine angepasste Dosis und die Zeitabhängigen, die können auch gerne mal irgendwie eine Extragabe vertragen in dem Bereich, dass wir da rechtzeitig vernünftig hochkommen. Und je lipophiler das Medikament ist, kann man sich merken, desto eher kann es dazu kommen, wenn wir Normaldosis geben, dass zu geringe Wirkstoffspiegel erreicht werden. Diesen super Artikel, den kann ich nur noch empfehlen, den wir hier hinterlegen. Also
alles in die Shownotes gepackt.
Genau, mit der Adipositas-Antibiotikatherapie und der liest sich wirklich auch sehr schön und für alle, die das nochmal nachlesen möchten. Jetzt, um noch einmal drauf zuzukommen, also lipophile Medikamente gibt man gerne nach dem sogenannten Total Body Weight, also TBW, dem aktuellen Gewicht, also gerade im Bereich Vancomycin. Also das ist auch mehr zu beachten, wenn man natürlich das Medikament irgendwie weitergibt oder therapeutisch verwendet. Mhm. Und die hydrophilen Medikamente, die kann man, wenn man sie anpasst, gerade halt wenn man sich auch weitergeben möchte an das adjustierte Körpergewicht. Adjustiertes Körpergewicht kann man mit einer komplizierten Formel berechnen. Das ist irgendwie ideales Körpergewicht plus noch den metabolischen Anteil. Das sind ungefähr 25-40% der noch zusätzlichen Masse, die dort noch mit draufkommt, wird noch mit reingerechnet. Und dann kann man sich auch vernünftige Werte halt mit berechnen. Mhm. Also dementsprechend fassen wir so ein bisschen zusammen. Also habe ich einen adipösen Patienten, besteht die Gefahr, dass der Wirkstoffspiegel viel zu gering sein kann, gerade im Bereich Lipophilie. Mhm. Und dementsprechend lohnt es sich da auch, die Medikamente zu erhöhen. Und das ist bei der ersten Dosis, die wir geben, die wird angepasst an das Körpergewicht. Die zweite, falls wir eine repetitive Dosis geben, wird die nicht mehr angepasst, sondern ist die Standardtherapie. Und dementsprechend sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema irgendwie.
Ja, ich möchte mal kurz zusammenfassen, gerade was die Dosisanpassung ans Gewicht angeht. Die Empfehlungen gehen da auseinander. Manche reden schon bei 80 Kilo von einer Anpassung, andere bei 120. Ich denke, was man für Deutschland bei uneinheitlichen Empfehlungen sagen kann, ab 120 Kilo sollte man auf jeden Fall über eine Dosisanpassung nachdenken. Wenn ihr da keine krankenhauseigenen Algorithmen habt, wie ihr das anpasst, gibt es im Internet da schöne, die man nachlesen kann.
Wenn wir auch was verlinken, gerade von der Swiss Noso, also der Schweizer Gesellschaft für nosokomiale Infektionen, gibt es wunderschöne Empfehlungen auch mit Dosierung und gerade in diesen bereits schon mehrfach angepriesenen Adipositas-Artikel gibt es auch wunderschöne Empfehlungen dafür, wie man das anpassen sollte.
Ja.
Und die sind wirklich da besser aufgeschrieben.
Die Schweizer Leitlinien können wir sowieso empfehlen. Die deutschen Leitlinien sind zurzeit nicht mal mehr verfügbar. Die sind 2017 abgelaufen.
Ja, genau. Also man findet sie kaum noch irgendwie außer verlinkt im Internet.
Genau. Die Schweizer Leitlinien sind aktuell und sehr, sehr gut geschrieben und sehr gut verständlich geschrieben.
Genau, auch. So ein bisschen rundere Sache. Jetzt wollte ich gerade so ein bisschen drauf auf die Wiederholung der Dosis. Also ich hatte ja eben schon gesagt, bei Adipositas einen angepasst an das Gewicht und die zweite dann wieder als Normaldosis. Jetzt muss man überlegen, wann wiederhole ich generell eine Dosis im OP? Und da kann man sagen, alle OPs, die unter 2 Stunden vonstatten gehen, brauchen nur eine Dosis. Faustregel ist ungefähr nach 3 Stunden kann man die Antibiotikatherapie oder Prophylaxe besser gesagt nach der Halbwertszeit, je nach Halbwertszeit des Medikamentes wiederholen. Das heißt, so Beta-Lactam-Antibiotika haben grob, sagen wir es mal so, 60 Minuten Halbwertszeit. Wenn man davon ausgeht, nach zwei Halbwertszeiten müsste man sie ja schon grob nach zwei Stunden wiederholen. Also,
ja. Also jetzt, ich glaube, die gute Formel ist doppelte Halbwertszeit.
Ja.
Und wenn ihr euch unsicher seid, was für eine Halbwertszeit das Antibiotikum hat, dann nach drei Stunden. So ein bisschen Sonderstellung einnehmen tut Ceftriaxon. Das hat nämlich eine Halbwertszeit von 7 Stunden. Das weiß ich durch Zufall. Das brauchen wir perioperativ nicht wiederholen.
Also in unserer AWMF-Leitlinie habt ihr noch einmal die Halbwertszeiten stehend. Und das sind wirklich sowas wie Gerasehemmer. Da braucht man nicht mehr drüber nachdenken. Und dementsprechend Vancomycin reicht eine Einmalgabe bei 6 Stunden Halbwertszeit. Also einmal nur, um darauf einzugehen. Aber am besten klebt man sich die irgendwo hin und dann findet man sie immer schön wieder.
Im Vorgespräch hat Ines dazu eine schöne Faustformel gesagt. Jedes Antibiotikum, was man dreimal am Tag gibt, kann man auch nach 3 Stunden wiederholen.
Eben drum.
Ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn man Faustformeln hat.
Ja, dann braucht man sich die Halbwertszeit nicht merken, sondern man weiß ja ungefähr, wie häufig jedes Medikament gegeben wird am Tag. Oder
genau.
So kann man das mal nachgucken. Jetzt ist ja natürlich so, wenn wir jetzt eine längere Operation haben und der Patient blutet bei der ganzen Geschichte, dann ist es so, dass unsere AWMF-Leitlinie, die leider abgelaufen ist, empfiehlt, ungefähr ab 1 Liter Blutverlust die Antibiotika-Prophylaxe zu wiederholen. Die Schweizer Leitlinie sagt 1500 Milliliter, aber man muss halt drüber nachdenken, sobald der Sauger voll wird, sollte man nicht nur irgendwie den Bereich ersetzen, sondern man kann auch mal an das Antibiotikum nochmal denken, weil die Hälfte vielleicht schon in diesem Sauger mit drin ist. Also dementsprechend, mehrfache Gaben bringen keinen großen Nutzen. Also das erhöht einfach nur die Nebenwirkungen, zerstört die komplette Normalflora und senkt nicht weiter das Risiko, dass der noch eine Infektion bekommt, der Patient. Also dementsprechend Wiederholung bei 1 Liter Blutverlust, kann man grob sagen. Und ja, bei 3 Mal Gaben des Antibiotikums lohnt es sich, nach 3 Stunden das auf jeden Fall zu wiederholen. Oder bei doppelter Halbwertszeit des Medikamentes.
1 Liter ist bei uns ganz schön, in unsere Saugerbeutel passt genau 1 Liter rein.
Naja.
Also wenn der erste Sauger voll ist, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
Dann nochmal ein weiteres anzuhängen,
ja.
Genau. Jetzt haben wir natürlich auch viele Patienten, die auch gerne so besiedelt sind mit multiresistenten Erregern. Und da gibt es ja auch, es gibt so halbe Empfehlungen, muss man einfach so sagen. Die erste Empfehlung ist natürlich, operiere den Patienten nicht, solange er das hat, solange es elektiv ist. Das heißt, in erster Linie versucht ihn zu sanieren, also dementsprechend mit Waschungen und Nasensalben den MRSA da zu eradizieren. Und sollte es aber nicht möglich sein, kann ich, wenn ich eine MRSA-Besiedlung habe und auch in dem Bereich, das so vorkommt, dass ich da operieren möchte, Vancomycin als perioperative Antibiotika-Prophylaxe geben, aber ich habe es ja auch schon gesagt, es ist kein ideales Medikament, weil es wirklich sehr, sehr schlecht gewebegängig ist und Vancomycin-resistente Enterokokken sind auf dem Vormarsch und die Rate nimmt da deutlich zu, also man muss es abwägen, ob das gegeben werden sollte. Also dementsprechend erstmal eradizieren. Ich habe noch ein paar aktuellere Empfehlungen aus der Chirurg 2018 gegeben, das ist ein allgemeinchirurgisches Magazin, wo Herr Eckmann Empfehlungen gegeben hat bei verschiedenen ESBL und Carbapenem-resistenten Pseudomonas und ähnlichen, welche Medikation man da geben könnte. Die habe ich auch nochmal angehängt
in
die Shownotes. Also. Und dann sind wir eigentlich schon mit unserem Thema fast durch. Dann
ja, sehr, sehr schön.
Wollen wir mal einmal nochmal zusammenfassen, welche Take-Home-Messages.
Ich glaube, die erste mache ich mal kurz, weil das eher Anästhesistenaufgabe ist und wir uns da...
Es legt eure Leitlinie auch sogar so fest. Also die DGI sagt, die perioperative Antibiotika-Prophylaxe ist Anästhesistenaufgabe tatsächlich. Also
zieh ich mir auch absolut an den Schuh. Perioperative Antibiotika-Prophylaxe 30 bis 60 Minuten vorm Schnitt. Das heißt, wir müssen uns da disziplinieren, nicht erst zu warten, bis der Chirurg die Nase in OP steckt, beziehungsweise bis wir aus der Einleitung in den OP reinfahren, sondern am besten direkt nach Einleitung das Antibiotikum geben. Aus Anästhesie-Gesichtspunkten optimalerweise, wenn der Tubus schon drin ist und die Kreislaufsituation wieder stabil.
Ja, und nicht erst, wenn die Blutsperre angebaut wurde und schon aufgepumpt ist.
Ich denke, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt.
Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, ne?
Die Blutsperre ist als, das Aufpumpen der Blutsperre ist als Schnitt zu werten, weil ab dem Moment der Spiegel, der in dem Gewebe drin ist, der Antibiotikaspiegel, der wird nicht besser. Da kommt halt nichts mehr rein.
Genau. Dann die nächste Sache ist die Bedenke, wenn der Patient adipös ist, passe das Medikament ans Gewicht an. Mhm. Also wir haben da so ein paar Empfehlungen verlinkt. Und vor allen Dingen, wenn das Medikament lipophil sein sollte, könnte es zu niedrige Spiegel geben.
Ja. Die dritte Sache ist die Wiederholung. Beim Blutverlust von 1 bis 1,5 Litern sollte die perioperative Antibiotikaprophylaxe einmal wiederholt werden. Oder nach der doppelten Halbwertszeit, beziehungsweise als Faustformel jedes Medikament, was 3-mal am Tag gegeben wird, kann auch nach 3 Stunden wiederholt werden im perioperativen Setting.
Genau, und die letzte Take-Home-Message, die wir mitgeben wollten, ne? Seid vorsichtig bei den multiresistenten Erregern. Eventuell muss das Medikament getauscht werden, also ein Präparatewechsel durchgeführt werden. Aber schöner wäre natürlich, wenn wir vorher schon den Patienten saniert hätten,
ja.
Weil dann sonst erhöhte Raten sind.
Super. Ja. Vielen, vielen Dank, Ines, dass du dich getraut hast. Ich fand es großartig, auch mal mit wem anders zu sprechen als Johannes. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, weil es halt wirklich ein Herzblutthema ist, was auch gerne mal so Konflikte so ein bisschen aufschweißt, gerade zu interdisziplinär, und das wollen wir eigentlich ja gar nicht. Ne?
Wobei diese interdisziplinären Konflikte ja auch so ein bisschen zu dem OP-Bereich dazugehören.
Ja, ein bisschen zu, aber nicht zu viel.
Ja, das stimmt.
Gut, danke.